Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Gott erschuf den Menschen als sein Bild, männlich und weiblich erschuf er sie. So heißt es im biblischen Schöpfungsbericht in Genesis 1. Eine klare Zuschreibung, Mann, Frau, fertig. Wenn die Natur es so einrichtet, wird es ja wohl auch dem Schöpfungsplan Gottes entsprechen. So könnte man es sehen. Doch damit manövriert man sich wohl nicht nur gesellschaftlich ins Abseits, sondern vermutlich auch wissenschaftlich-theologisch. Denn das Verhältnis von biologischem und sozialem Geschlecht ist ja doch heute wesentlich komplexer und ausdifferenzierter, als dass es sich in solch holzschnittartigen Kategorien einfangen lässt. Und biologische Eindeutigkeiten gehen allzu häufig mit sozialen Zuschreibungen einher. Nicht umsonst gilt der alte weiße Mann heute als Inbegriff des privilegierten, machtvollen und zugleich nicht mehr zukunftsfähigen Auslaufsmodells. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diesseits von Eden, dem Podcast der Theologischen Fakultäten Österreichs. Mein Name ist Henning Kling, ein alter weißer Mann, könnte ich sagen, und ich freue mich heute wieder mal unterwegs zu sein, nicht im sterilen Setting eines Studios, sondern auf einer Uni, genauer gesagt an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck, wo sich die dortigen theologischen Sommertage mit genau diesem Thema Körper, Gender, Sexualität befassen. Mir gegenüber sitzen jetzt drei Expertinnen und Experten und auch Referentinnen der Tagung, nämlich Frau Professor Gertrud Ladner, Moraltheologin. Sie forscht unter anderem zur feministischen Theologie und zu Fragen des Geschlechts in theologisch-ethischen Themenfeldern. Dann weiter aus Innsbruck Nikolaus Wandinger, er ist Dogmatiker und leitet das hiesige Institut für systematische Theologie. Und schließlich als Dritte im Bunde begrüße ich die Salzburger Moraltheologin Angelika Walser, die bei den Sommertagen ebenfalls referiert hat, und zwar unter dem Titel Gender Trouble auf Katholisch, heilsame Ambiguität. Herzlich willkommen in die Runde und vielleicht direkt an die beiden Moraltheologinnen, die hier am Tisch sitzen, bevor wir jetzt uns kirchlich oder theologisch über die Begriffe Gender hermachen, um mal den Blick etwas zu wenden. Was müssen wir denn eigentlich wissen als Theologinnen und Theologen, bevor wir uns dazu äußern?
Ich denke, es gibt ganz viel biologische Grundlagen, die erst neu erforscht worden sind, auch in den letzten Jahrzehnten, vor allem was die Geschlechterdifferenz ausmacht oder überhaupt die Geschlechterpluralität, würde ich meinen. Da gibt es ganz viel zu wissen, auch wirklich anzuerkennen, und das ist noch nicht ganz der Fall, denke ich. Da müssen wir genauer hinschauen.
Was heißt das? Was müssen wir wissen? Was wurde erforscht? Also, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, oder was meinen Sie?
Dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dass die Geschlechtsentwicklung vom Genom her sehr unterschiedlich verlaufen kann und Menschen dadurch allein biologisch schon unterschiedlich, nicht geschlechtlich eindeutig sind. Dass man auch medizinisch-biologisch nicht nur genetisch sagt, aha, Y-Chromosom oder X-Chromosom, sondern dass es sehr viel vielfältiger ist, dass zum Beispiel auch der Hormonstatus einer Person was ausmacht, ob er sie männlich oder weiblich definiert wird, dass natürlich die Morphologie in Betracht gezogen wird, also mehrere Determinanten dessen, bis man dahin kommt zu sagen, männlich oder weiblich oder divers oder dazwischen. Und dann gibt es da natürlich auch noch einmal die Frage der psychischen Vorgänge und des psychischen Inneren, wie sich eine Person selber bestimmt.
Aber der Begriff ist ja auch ideologisch aufgeladen. Das macht ihn ja zu einem Streitfall. Mir scheint, die biologische Frage ist weniger das umstrittene Moment als das, was an ideologischem Überbau dazukommt, oder? Was macht es zu einem Streitfall, das Thema Gender?
Das Geschlecht immer war, würde ich vermuten, und derzeit sehr umstritten ist in der Hierarchisierung der Gesellschaft. Das ist ein Mittel, in der Gesellschaft zu hierarchisieren, Arbeiten zuzuteilen, Wissensbestände zuzuteilen, Gefühle auch. Und da ist es ein Kampfbegriff. Und das sehen wir in den Kriegen derzeit, das sehen wir in Publikationen, das sehen wir aller Orten. Aber meine Kollegin weiß das sicher einiges mehr.
Genau, das ist eine wunderbare Überleitung, denn ein Mittel zur Hierarchisierung, da ein Schelm, wem da nicht die katholische Kirche einfällt, oder?
Klar, ja, also sag mal noch zu dir, Gertraud, einfach noch als Ergänzung. Geschlechterordnungen sind mit die wirkmächtigsten Ordnungen, sozialen Ordnungen der Welt. Das merkt man einfach daran, in dem Moment, wenn ein Mensch in ihrem Umfeld sich als trans outet, was auch immer das dann zunächst mal zu bedeuten hat, dann bricht die Welt um ihn rum. Erstmal zusammen stehen alle Kopf, weil das einfach die Klarheit und die Eindeutigkeiten, die wir schon so gerne haben in unserem sozialen Leben, durcheinander bringt. Und was ich da noch vielleicht ergänzen möchte, ich würde diesen Begriff von Gender und Gender Trouble eben auch einbetten in eine lange Geschichte feministischen Denkens. Das beginnt, ja, es beginnt nicht mit Simone de Beauvoir, aber sie ist eine der Philosophinnen, die wirklich so ganz apodiktisch feststellt, man ist nicht Frau, sondern man wird zur Frau gemacht. Das heißt also, die sozialen Zuschreibungen spielen eine große Rolle. Mit diesem Fundament ist sie dann und der Feminismus um sie herum sehr stark für die Rechte, für die gleichen Rechte von Frauen eingetreten. Da gab es einen Shift in den 80er Jahren und es kommt zu dem sogenannten Differenzdenken, wo gegen diese Betonung der gleichen Rechte die Betonung der verschiedenen Identität von Männern und Frauen erhoben wird. Einfach auch aus dem Bedürfnis raus zu sagen, ja gut, Feminismus kann nicht heißen, dass man einfach nur die männlichen Biografien jetzt nachahmt und sie den Frauen überstülpt. Es gibt doch hier bitte verschiedene Lebensverläufe, zum Beispiel beruflich auch so. Ja. Und dann gibt es noch diese dritte Phase, Gertraud hat ja immer diesen tollen Artikel dazu publiziert, wo das postmoderne Denken einsetzt mit Judith Butler in den 90ern und dann sagt, hallo, so einfach von männlich und weiblich können wir überhaupt nicht sprechen. Und da sind wir dann ganz genau eigentlich, wo Gertraud vorher angesetzt hat, diese einfachen Binaritäten oder eine heteronormative Ordnung, die gibt's vielleicht gar nicht. Und das ist der Moment, wo natürlich die katholische Kirche eben mit dem Bibelzitat, wo sie da vorher begonnen haben, anfängt und sagt, also zumindest amtskirchlicherseits, bitteschön, ja, also jetzt wird der Menschheit ihre Grundlage entzogen, der Familie, der Ehe, jetzt ist eine Katastrophe da, das ist Chaos pur.
Ein Moment, darauf theologisch auch zu reagieren, ist ja, dass man den Begriff vielleicht des Leibes hernimmt und über den, also bevor man sich in die Nesseln setzt und direkt dann auf Gender haut oder so sagen, was man theologisch sagt, man reflektiert darüber, was ist denn eigentlich mit Leib gemeint. Das nutze ich jetzt als Überleitung zu unserem dritten Gesprächspartner, Nikolaus Wanninger. Als Dogmatiker reizt sie dieses jetzt schon oder fordert sie das heraus oder ist das in der Dogmatik eigentlich überhaupt kein Problem, dieses Thema Gender?
Ich würde tatsächlich sagen, dass das in der Dogmatik eher noch ein bisschen ein Randthema ist oder ein bisschen unterbelichtet. Auch ich beschäftige mich jetzt in diesen Sommertagen nicht dezidiert mit diesen Fragen, sondern gehe bewusst sozusagen einen Schritt zurück eben und schaue, was heißt überhaupt Leiblichkeit und auch davon nur ein paar Aspekte natürlich. Und wie ist das Voraussetzung dessen, wie man dann moraltheologisch vielleicht auf Sexualität schauen kann. Also insofern, als ich mir überlegt habe, was ich da mache heuer bei diesen Sommertagen, da ist mir ein Zufall zu Hilfe gekommen. Ich habe vorher einen Roman gelesen einer türkisch-englischen Autorin. Der Roman heißt Unerhörte Stimmen. Die Autorin ist Elif Shafak. Und da geht es um eine ermordete Prostituierte, deren Leben dann im Rückblick angeschaut wird. Und eine der Personen, die mit ihr befreundet waren, war auch eine Transfrau. Und diese Ermordete, die wird auf dem Friedhof sozusagen nur verscharrt, weil sie eben Prostituierte war, weil sich keiner für sie interessiert. Und diese Transfrau, die möchte, dass dieser tote Körper der Ermordeten eine würdige Ruhestätte bekommt. Und diskutiert das in dem Kreis der Befreundeten. Und ich habe da ein Zitat rausgesucht. Die Transfrau sagt zu einer anderen Freundin, die religiös ist, Muslima, weil das spielt im türkischen Umfeld, für Gläubige wie dich ist der Körper bedeutungslos, etwas zeitlich Begrenztes, für mich aber nicht. Ich habe so lange für meinen Körper gekämpft, dafür, sie deutet ja auf ihre Brüste, und für meine Wangenknochen. Tut mir leid, wenn das frivol klingt. Dir ist offenbar nur die sogenannte Seele wichtig und vielleicht gibt es die ja wirklich, keine Ahnung. Aber der Körper zählt auch, der Körper ist doch nicht nichts. Und von diesem Zitat ausgehend habe ich mir dann überlegt, eben eigentlich sagt die kirchliche Tradition, die katholische Tradition, dass Leib und Seele zusammengehören und dass der Leib ein Ausdrucksmittel der Seele ist. Der Karl Rahner, berühmter Theologe, auch in Innsbruck gewesen früher mal, der bringt das eigentlich in Verbindung mit Sakramentalität, mit der Realsymbolik, der Körper als Realsymbol der Seele. Und das, er bringt dann das Beispiel die Mimik. Wir wissen alle, ein Gesicht kann himmelhoch jauchzen und kann abgrundtiefe Trauer ausdrücken. Und dann ist mir eingefallen, es gab vor mehr als 30 Jahren, als ich hier studiert habe, und die Gertraud wahrscheinlich auch noch, den Sexualmediziner Kurt Löwitt, der hier Vorlesungen gehalten hat und der das konkret jetzt auch auf die Sexualität, auf die gelebte Sexualität umgesetzt hat. Und ich versuche eben in meinem Zugang den Rahner und den Löwitt ein bisschen zusammenzudenken und möchte darstellen, was kommt da raus dann für einen anthropologischen Hintergrund, auf dem dann erst die Bewertung der konkreten Fragen stärker angegangen werden kann. Und das ist dann auch nicht meine Spezialität, das überlasse ich gerne den Moraltheologinnen und Moraltheologen. Ja.
Aber dann muss ich kurz nachfragen nochmal, was ist denn in Ihren Annäherungen, bei Ihnen allen dreien an das Thema, das theologische Moment? Weil ich sage mal, diese Annäherung, das könnte ich historisch machen, ich könnte es soziologisch machen, philosophisch, was macht das Theologische aus? Gibt es da vielleicht viel mehr Reibeflächen, als es jetzt erschien, ja, in dieser ersten Runde? Was ist das Theologische und der theologische Output, sich damit zu befassen?
Theologie befasst sich, denke ich, mit der Realität der Menschen, ja, nicht nur mit einem jenseitigen Gott, sondern wenn wir ernst nehmen, worauf das Vatikanum II Wert gelegt hat, dass wir eine inkarnierte Theologie haben, sind, dann befassen wir uns mit Menschen, ihren Anliegen, Sorgen und könnte man ruhig Gaudium et Spes 1 zitieren sozusagen. Und von daher müssen wir uns damit befassen, mit den Themen der Menschen und wie Geschlecht und das Leben in dieser Zeit zusammengeht, das ist einfach eines der zentralen Themen für viele Menschen. Niki hat vom Leib gesprochen. Ich stelle, ich finde es nach wie vor sehr wertvoll, diese Perspektive des Leibes oder auch wie die Ingrid Weibel heute angefangen hat, das dann noch einmal zu definieren. Ich stelle in meinen Unterlagen, die ich lies und womit ich mich befasse, fest, dass es diese Rede vom Leib gar nicht mehr gibt, dass man nicht mehr versteht, was Leib ist. Ja? Das ist fast unvermittelbar.
Ähnlich wie Schöpfung, ist ja auch nur in einer gewissen Blase zu verstehen.
Ja, oder? Es ist sozusagen ein ganzes theologisches Konzept, wenn ich so ein Wort nehme, also Leib oder Schöpfung. Ja? Und es ist eigentlich sehr integrierende Worte, würde ich meinen. Und ich möchte nicht darauf verzichten, aber ich stelle fest, dass ich selber in dem, womit ich mich befasst, eigentlich immer vom Körper rede, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen die Rede vom Leib und diese Integration von Körper-Leib nicht verstehen. Also heute habe ich gerade noch einmal nachgelesen, Sport und Transzendenz, da geht es immer um den Körper. Ja? Wie kann ich über Körpererfahrung Transzendenzerfahrung machen? Oder wie kann ich durch Körperoptimierung erfahre ich da Transzendenzerfahrung oder Anerkennung im Umfeld? Und da sehe ich eine gewisse Problematik, diese theologische Sprache, die ich für sehr wertvoll halte und sehr inhaltsreich, die wieder rüberzubringen. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das gelingen kann, aber... Niki vielleicht. Angelika.
Also, mir kommt nur ein Gedanke dazu, weil ich mir doch denke, dass in der Umgangssprache der Begriff Körper ziemlich synonym ist mit Leib. Ja. Also das liegt einfach daran, weil man in der Umgangssprache nicht so genau differenziert, und ich glaube, man kann das durchaus als Synonyme behandeln und die Inhalte schon damit verbinden.
Und ich stelle auch fest, oder eigentlich bin das gar nicht ich, die das festgestellt hat, das war die Regina Amich-Quinn in Körper, Religion, Sexualität, die feststellt, dass in der Theologie sehr stark so eine Hierarchie mittlerweile, also oft droht, nämlich der Körper, das ist so das Banale, das Fleischliche, das Materiale wäre der Leib, das ist der eigentlich theologische Begriff, da ist der Geist drin, und schon verflüchtigen wir uns da dann in irgendwelche Diskurse über den Geist.
Ich muss zugeben, ich habe eben diesen Roman verwendet, da ist auch immer vom Körper die Rede, und habe dann beim Rana vom Leib geredet. Mir ist es nicht einmal aufgefallen, dass das ein anderes Wort ist. Ich halte es wirklich für den Kontext nicht relevant, sondern das zielt letztlich auf dasselbe.
Da bin ich nicht sicher.
Nein.
Nein, also gerade im feministischen Diskurs ist ja die Feststellung, dass der Körper etwas ist, worüber man nicht redet, was eher, ja, was eben dann mit Sexualität auch konnotiert ist, fleischlich und so weiter, ja, dass man das weglässt und dafür dann auf diese Leibgeschichte sozusagen abfährt, ja, das ist ja auch eine Kritik. Also das ist ein feministischer Diskurs, der den Körper immer stark gemacht hat. Eben im Sinn von, der Körper ist der Schauplatz eines Kampfes auch um Normen. Also hier wird nicht immer deskriptiv nur beschrieben, sondern hier wird klar gesagt, wie so ein Körper aussehen sollte, beziehungsweise wie der dann auch sich verhalten sollte in der Sexualität. Insofern ist es ganz wichtig, glaube ich, dass wir vom Körper sprechen.
Sehr viel an Literatur, also ist jetzt theoretischer Zugang, sehr viel an Literatur wird über Amerika, die englischsprachige Welt inzwischen rezipiert, und da ist immer vom Body die Rede, da gibt es keinen Leib. Ja. Ja. Insofern ist es auch manchmal eine unreflektierte Übernahme von einem Reden, wo wir im Deutschen eine ausdifferenziertere Sprechweise hätten, wenn wir sie verwenden wollten. Aber ich gebe dir total recht, Niki, im Alltag spricht man eben vom Körper und nicht vom Leib. Insofern geht es manchmal ganz undifferenziert ineinander über.
Ja, also klarerweise kann man durch die Verwendung der verschiedenen Begriffe andere Aspekte betonen. Aber gerade wenn du jetzt darauf hinweist, dass das aus dem Englischen kommt, da ist es eben derselbe Begriff. Und in der Eucharistiefeier ist es auch the body of Christ. Und das ist dann nicht der Körper, sondern das ist der Leib Christi. Nicht? Also insofern, glaube ich, kann man gerade von daher argumentieren, man kann die beiden Aspekte eben auch zusammensehen in einen Begriff.
Ich glaube auch, um das noch jetzt auch, ist jetzt keine Frage, sondern einzuflechten, dass Corona etwas bewegt hat bei der Körperfrage, bei jungen Menschen. Das ist eine Erfahrung, da habe ich mit mehreren auch Vätern, der ich auch bin, darüber gesprochen, deren jugendliche Söhne sich zu so Cornettos trainieren. Ja, momentan ist das ja quasi, also die, sie schauen gerade, sich dachte, die in die Muckibude gehen.
Okay,
Die ganz, und da neigt man ja oft zu, das abzuwerten und zu sagen, das ist, man huldigt einem Schönheitsideal oder ist, das muss man hinterfragen, ob das der richtige Weg ist. Und die haben gesagt, nein, was da passiert, hat mit Identität zu tun. Und zwar den Körper zu erfahren als letztes Residuum, was einem in einer zerfallenen Gesellschaft, wo man nicht mehr Herr im eigenen Haus ist, noch hat. Und das finde ich einen wertvollen Aspekt, der, wenn man aus Corona was Wertvolles ziehen möchte, dann da, was da sichtbar geworden ist, dass Körper ganz viel mit Identität zu tun hat und nicht nur eine Projektionsfläche von Werbeindustrie darstellt.
Körpererfahrung ist in unserer Gesellschaft sehr zurückgedrängt. Wenn ich denke, wie meine Großeltern gearbeitet haben oder auch noch meine Eltern, da war viel an körperlicher Arbeit da und damit Körpererfahrung. Und gar nicht so sehr hinterfragen dessen, was man tut, sondern froh, dass es funktioniert. Und was ich, also das ist vielleicht eine Annahme mehr als ein Wissen, sicher in seiner Körperlichkeit. Und immer mehr Menschen arbeiten vor dem Computer, wir sitzen die ganze Zeit da und nehmen den Körper eigentlich nicht wahr, nur dann, wenn wir den ersten Bandscheibenvorfall haben. Ist ja wahr. Und hat man vor 40 Jahren vielleicht noch herausgestellt, wie durch körperliche Arbeit bestimmte Menschen halt Schäden davontragen, so muss jetzt gesehen werden, wie wir durch das Nicht-Tun oder das Nichtstun mit unserem Körper körperliche Schäden und auch vermutlich geistige davontragen. Und da, denke ich, ist noch ein weites Feld für die Arbeitsmedizin und relativiert auch das, was wir früher gedacht haben, was quasi erstrebenswerte Arbeit ist. Und auch das hat mit Körperthemen zu tun.
Als Anmerkung eben gerade zu dem Cornetto-Körper, ja, das ist ein gutes Beispiel, wenn ich mich mit Judith Butler beschäftige, ja, weil gerade hier gezeigt werden kann, dass so ein Identitätsdiskurs, da rezipiere ich sie jetzt direkt, niemals nur deskriptiv ist, sondern immer normativ. Das soll ja ein bestimmter Körper produziert werden. Das ist eine Art von Selbstoptimierung und das ist gerade also bei Männern der leistungsfähige Körper, der kontrollierte Körper, der sportliche Körper. Ja. Bei jungen Frauen, ich werde nachher von meiner Tochter erzählen, ist es selbstverständlich der perfekte weibliche Barbie-Körper. So, ja. Diese Art von Körpernormierung ist etwas, was sie unglaublich gut beschreibt, glaube ich, ja, weil man hier auch sieht, wer hat die Macht, wer hat das Sagen in einer Gesellschaft. Und also Leistungsfähigkeit ist für junge Leute heute, also das Nonplusultra. Ja. Und da ist jetzt gleich die Kritik auch angesprochen natürlich, an einem neoliberalen Setting. Und das ist schon auch was man, ja, ich denke, da kann man auch was lernen dann für die Kirche, die auf ihre Art und Weise ja Körper sehr wohl auch diszipliniert hat mit ihren Vorschriften. Also was weiß ich, die alten Bußbücher oder die Vorbereitung für die Beichte, der kleine Jone oder so, wo ganz klar drin ist, was hast du mit deinem Körper wo und mit wem in welcher Stellung gemacht. Ja? Also das sind Normierungsdiskurse und die sind bis heute in der Kirche wirksam, denke ich, und diese Gender-Theorien weisen uns genau darauf hin. Und das ist jetzt Aufgabe der Theologie, das aufzugreifen und zu sagen, ja, was bedeutet das dann auch für unser kirchliches Miteinander, für die Anthropologie, die wir da vertreten, ja, also für unsere Rede über den Menschen. Insofern ist es theologisch hochrelevant.
Ich teile das, was du sagst, total. Gleichzeitig erlebe ich so in der Praxis die Kirche als einen Ort, wo sehr viele verschiedene Körper Platz haben, ja, und zwar so unterschiedliche, wie sie in anderen Zusammenhängen nicht Platz haben, von ganz jung bis ganz alt, von behindert bis sappernd und vielleicht angepatzt, weil man schon dement ist und nicht mehr sieht, dass man längst die Kleidung tauschen müsste. Vielleicht ist nicht jede Gemeinde so. Ich habe eine, wo das relativ gut so ist, ja, und wo es ein außergewöhnlicher Ort ist. Und jede Gemeinde, die das hat, ist außergewöhnlich, weil wo kommen die Generationen zusammen? Wo kommt man zusammen, wo man sich nicht unbedingt stylen muss, wo kommt man als krank vor, wo kommen diese vergessenen Körper in der Gesellschaft zum vor, die nicht funktionstüchtigen, die nicht schönen, ja, und die kommen dort vor, die auch unpassend gekleidet sind und so weiter. Also da finde ich Kirche schon auch als einen Ort, und der war es, glaube ich, auch historisch, trotz der ganzen Abwertung, vor allem von Frauenkörpern, wo immer wieder auch Sorge getragen wurde für die Körper, für die Leiblichkeit.
Darf ich nur einen Gedanken einwerfen, weil Sie vorher gesagt haben, das Residuum, wo man noch sich selber gestalten kann. Und das halte ich natürlich eigentlich für eine relativ junge Entwicklung, weil bis vor wenigen Jahrzehnten war ja gerade der Körper etwas, das konnte man nicht selber gestalten. Okay, man konnte sich die Haare schneiden und so, aber im Prinzip den Körper, den hat man bekommen. Der war einerseits genetisch natürlich bestimmt und dann durch die Entwicklung, die man im Laufe des Lebens genommen hat. Und wer hart körperlich gearbeitet hat, der hat seinen Körper dadurch anders verändert als jemand, der das nicht getan hat. Und das ist eigentlich ein relativ kurzes Phänomen. Also mir fällt da ein berühmter Österreicher, der über den Bodybuilder zum Schauspieler und dann zum Gouverneur wurde in Amerika, ein, mit dem das ungefähr begonnen hat. Dass der Körper etwas ist, das man selber gestaltet und formt. Und wenn jetzt bei jungen Menschen der Eindruck ist, das ist jetzt das Einzige, was ich noch gestalten kann, dann ist das schon eine massive, fast Umkehrung von dem, was über ganz lange Zeit üblich war. Also eben, müssten wir auch nochmal hinterfragen, wie es zu dieser Umkehrung kommen
kann. Ich möchte trotzdem jetzt in noch nicht in die letzte, aber in die vorletzte Runde einsteigen und doch nochmal rückfragen, das Signalwort Gender. Wir haben jetzt über Leib und Körper gesprochen. Ich glaube, da ist auch relativ wenig Streitpotenzial jetzt aus theologischer Sicht, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Aber was macht es aus, dass...
No, also so nicht, so, das würde ich jetzt nicht so stehen lassen.
Na. Okay, na dann können Sie gerne gleich darauf antworten, aber was macht denn das gerade, was löst gerade das Signalwort Gender bei Kirchenvertretern, nicht innen, sondern Vertretern, für Angstaversionen aus und für Gänsehaut? Warum ist das so? Was liegt da? Da muss ja noch mehr dran sein. Es wird von Gender-Ideologie gesprochen. Was soll das sein?
Also was die Gender-Ideologie ist, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es gibt mehrere Gender-Theorien, mit denen man sich auch kritisch auseinandersetzen muss, ganz klar. Ja? Aber die Gender-Ideologie ist eine Behauptung, wo ich sagen kann, die gibt's nicht. Ja? Ich meine, selbstverständlich sind die, also das ist jetzt an den Dogmatiker eher, ja, die gesamten, die Verfassung der Kirche folgt dem Komplementaritätssystem, das heißt also die Zuordnung, die gegenseitige Ergänzung von männlich und weiblich. Und da haben wir ja ständig die Wiederholung von Metaphern und auch von Verhaltensweisen, die ständig reproduziert werden. Also in der Kirche ist ein ständiges Doing Gender am Gange, nach Judith Butler. Und selbstverständlich ist es da der männliche Priester, der mit seinem männlichen Körper, der weiblich gedachten Gemeinde, das sind ja Metaphern, gegenübersteht, der weiblichen Kirche. Immer wieder kommen auch diese, also von Seiten der Amtskirche, diese Einwürfe, ja, also das geht aber nur in dieser Komplementarität von männlich und weiblich, und deswegen ist die Institution der Kirche nicht anders denkbar als nur so, dass eben Priester grundsätzlich männlichen Körper haben und Frauen selbstverständlich nicht Priester werden können deswegen. Also da geht es ja sehr wohl um den Körper und den Leib, und da sind wir jetzt halt bei der dogmatischen Verfassung der Kirche, ganz klar, ja.
Du hast jetzt mehr oder weniger die Sicht der Amtskirche vertreten, würde jetzt mal meinen. So aus meiner Perspektive geht es...
Referiert.
Entschuldigung. Ja, stimmt.
Feiner Unterschied.
Ja, ist der Unterschied der wichtige. Ja. Aus meiner Sicht ist es ja wohl möglich, dass Frauen Priesterinnen sein. Ich erlebe viele, ich habe Kolleginnen, die geben mit mir den Frauenkirchenkalender heraus. Ich war gerade bei der ESWTR-Konferenz, also der Konferenz der Europäischen, die Gesellschaft der Europäischen Theologinnen in der theologischen Forschung, wie immer das heißt. Jedes Mal kriege ich es falsch raus, wenn ich es auf Deutsch sagen muss. Entschuldigung. Und da sind Priesterinnen da, ja, da sind Theologinnen da, und das ist ja Selbstverständlichkeit dort. Und dann wird man wieder mit der katholischen Kirche konfrontiert, wo das scheinbar nicht möglich ist. Und das lässt sich ja meinen Töchtern nicht mehr vermitteln. Ja? Also da habe ich wirklich ein Problem. Ich möchte es ihnen auch nicht vermitteln, dass das die Norm ist, dass es nicht geht. Weil ich sehe, es geht anders.
Also ist die Sorge, um es richtig zu verstehen, die Sorge, die kirchenamtlich gegenüber Gender, Klammer auf, Ideologien formuliert wird, ist die, dass damit mit Sprache Realitäten geschaffen werden, die eventuell ein Emanzipationspotenzial enthalten, was man nicht will, weil man im Prinzip Struktur bewahren will, so wie sie bisher war, tradierte. Ist das die Sorge?
Ich würde es ein bisschen breiter sehen. Im Prinzip stimme ich schon zu. Aber ich würde sagen, also zum einen kommt einfach so eine Tendenz, die Kirche hat bestimmte eben Ordnungen, Hierarchien über Jahrhunderte entwickelt und möchte die eigentlich erhalten. Und eine davon ist natürlich, dass Männer ganz klare Rollen haben und Frauen ganz klare Rollen, aber es ist noch differenzierter. Nicht? Also es können nur zölibatär lebende Männer zu Priestern geweiht werden. Also wenn jemand in die Schubladen, die die Kirche bereithält, sagt, ich passe da gut hinein, ist das wunderbar für diese Person. Aber diese Schubladen sind doch relativ grob gezimmert, und es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich passe da nicht gut hinein, sondern da müsste es ein Zwischenfach geben oder so. Und da ist die Kirche sehr zurückhaltend, das zu ermöglichen. Und dann würde ich sagen, natürlich gerade beim Thema Geschlecht und Gender hat die Kirche das Gefühl, da wird was angetastet, was naturgegeben ist. Und wenn man dann schöpfungstheologisch denkt, also Gott gegeben, weil Gott diese Natur so geschaffen hat. Und da, glaube ich, ist einerseits, was du, Gertrud, ganz am Anfang gesagt hast, sehr wichtig. Es gibt ja Forschungsergebnisse, die die Natur erforschen. Und gerade wenn, und das ist natürlich gerade, weiß ich, gerade in der Moraltheologie eher umstritten, aber gerade wenn man naturrechtlich argumentiert, müsste man die Ergebnisse von Naturwissenschaft zur Kenntnis nehmen und da einbauen. Also gerade dann müsste man es tun. Da ist ein großes Defizit da. Und das Zweite, das hast du gesagt, du hast einmal zwischendurch, das sind Metaphern. Und ich glaube, dass für viele Kirchenvertreter diese Metaphern oder die Unterscheidung zwischen Metapher und Ontologie nicht so klar ist. Also da werden Metaphern ontologisiert und darum muss ein Priester ein Mann sein, weil er den Mann Jesus repräsentieren muss. Und ich beziehe mich dann immer auch gerne aufs Glaubensbekenntnis und denke, aber wir bekennen doch, er ist Mensch geworden. Wir bekennen nicht, er ist Mann geworden. Und insofern halte ich diese Gender-Differenzierung oder sexuelle Differenzierung für diese Frage als akzidentell und nicht als wesentlich. Aber,
ja. Und Niki, du hast einfach gesagt, es gibt ja mehrere Differenzierungen. Man wird ja nicht als Mann Priester, ja, sondern man durchläuft einen Ausbildungsprozess, man durchläuft einen spirituellen Prozess. Man sagt dann in einem soziologischen Kontext ja zu dieser Aufgabe oder vielleicht auch nein, aber das ist ja nicht nur Mann oder Frau, die da, das Mann sein oder Frau sein, was davon abhängt, oder? Mir erinnert so das Reden manchmal wie an diesen neuen Barbie-Film, ja. Meine Töchter wollten den gehen, also sind wir ihn gegangen. Und es war aber doch vielschichtiger, als ich gedacht habe, ja. Die Barbie musste sozusagen aus ihrer Barbie-Welt in die Realität treten und aber auch da kennen. Und so könnte man manchmal die Kirche hoffen, dass sie auch so aus der Kirchenwelt in die Realität der Menschen tritt, die einfach vielfältiger ist. Und ich habe da relativ naive Schöpfungstheologie. Ja? Gott hat eine große Fülle geschaffen und die Fülle sehen wir in ganz vielen Bereichen, eben auch im Geschlechterbereich. Und es ist nicht eins oder zwei oder null oder eins, sondern das sind 10 und 100 und alles Mögliche. Es mag jetzt naiv sein aus dogmatischer Sicht, aber das ist eine Figur, die mir da hilft zu sehen, es gibt mehr und zu versuchen, genauer zu sehen und daraus dann vielleicht moralische Normen zu entwickeln oder eben auch nicht.
Um den Brückenschlag zum Anfang und zu dem Ort, wo wir hier sind, an der Uni Innsbruck, an der Theologischen Fakultät, zurückzuschlagen zu den Sommertagen. Der Titel der Sommertage lautet Körper, Gender, Sexualität. Als Chance für die Theologie. Meine letzte Frage, worin besteht denn diese Chance der Theologie? Sich selber sauberer zu durchdenken bei dem Thema oder in den gesellschaftlichen Diskurs einzusteigen? Aber da wird man wahrscheinlich sagen, bevor wir der Theologie zuhören, sollen die erstmal die Hausaufgaben in der eigenen katholischen Kirche machen, bevor wir denen die ernst nehmen und als authentische Stimme wahrnehmen. Worin liegt die Chance?
Also ich denke, Sie haben in gewisser Weise schon die Antwort gegeben. Wir reflektieren da auch auf uns selber zurück. Wir hören ja auch unseren Kollegen und Kolleginnen zu und versuchen mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Und heute in der Früh hat die Friederike Malfatti die Frage gestellt, ja, wie sehen Sie sich als Mann oder was bedeutet für Sie Mann sein, was bedeutet für Sie Frau sein? Und da waren schon die ersten ganz vehementen Anfragen an die Kirche da. Und mit Personen, die diese Fragen haben und die sehr emotional sind, diese ganzen Fragen, mit denen in Kontakt zu treten und versuchen da zu sprechen und gegenseitig wahrzunehmen, glaube ich, das ist eine Chance.
Ich glaube auch, dass es zunächst mal wirklich auch um Selbstkritik geht, um wieder auch zu einer Anthropologie zu kommen, die mit dem humanwissenschaftlichen und geschichtswissenschaftlichen Fortschritt auf Augenhöhe ist und nicht dahinter zurückfällt. Ich werde das nachher auch sagen, dass eben derzeit ich zumindest feststelle, dass die amtskirchliche Theologie hinter diesen Erkenntnissen zurückfällt. Und das muss man beheben, weil das darf nicht sein, dass Theologie, also nach Fides Querens Intellectum, ja, dass Theologie da dahinter zurückfällt und auf einem Stand ist, wo ich sagen würde, das sind wir eventuell so Mitte der 80er Jahre. Das ist meine Beobachtung in Fortbildungen, dass insbesondere auch von Seiten des Klerus über Homosexualität zum Beispiel gesprochen wird, wie man das in den 80er Jahren im Großen und Ganzen gemacht hat. Und da gibt es einfach einen Nachholbedarf unsererseits. Das muss man, glaube ich, frank und frei sagen. Das Zweite, denke ich mir dann, das sind... Ja, also die Entwürfe, die sich mit Gender-Theorien beschäftigen, die ich so kenne, eben von der Gunda Werner zum Beispiel, ja, die machen sehr stark die Theologie der Freiheit und damit auch die Frage, können wir so eine Kategorie wie sexuelle Selbstbestimmung als Teil des menschenrechtlichen Denkens in der Theologie akzeptieren? Bis jetzt gibt es hier sehr starke Vorbehalte. Aber ich glaube, wir landen am Ende immer in einem menschenrechtlichen Diskurs über die Frage, wen grenzt die Gesellschaft und wen grenzt auch die Kirche systematisch aus, indem sie sich fokussiert eben auf männlich und weiblich und dazwischen gibt es überhaupt nichts. Da hat nicht nur die Kirche, sondern auch die Gesellschaft einen wirklich echten Nachholbedarf. Und da geht es, glaube ich, schon um das Eintreten für den Menschen, dass Menschen so sein dürfen, wie sie sind in ihrer Sexualität.
Und jetzt machen wir was uns beide als alte weiße Männer natürlich überhaupt nicht zusteht, nämlich dass ein alter weißer Mann das letzte Wort hat, Herr Wandinger.
Dann erfüllen wir natürlich Klischees, ja. Das sollte man eigentlich nicht tun. ja, ich habe jetzt überlegen müssen, aber jetzt habe ich mir gedacht, also zum einen hat natürlich, glaube ich, schon die christliche Anthropologie auch sehr wertvolle und gute Seiten. Und wir können diese aber nicht glaubhaft vertreten in der Gesellschaft, wenn wir im Thema Sexualität eben auf, wobei das ist ja dann schon sehr fortschrittlich, wenn manche auf dem Stand von 1980 sind, es gibt ja auch andere Standpunkte. Oder? Also wenn wir da auf einem Stand sind, der einfach längst passé ist, und zwar nicht aufgrund einer gesellschaftlichen Mode, sondern eben aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die natürlich auch, wie ich gesagt habe, noch kritisierbar sind und sicher noch weiter getrieben werden müssen. Aber das tut man ja nicht dadurch, indem man das Ganze abfährt und sagt, das ist alles falsch, sondern indem man in Diskussion tritt damit und da weiterentwickelt. Und insofern, glaube ich schon, ist das eine Chance für die Theologie, einerseits das, was sie an Wertvollem in der christlichen Anthropologie hat, mit dem zu verknüpfen, was anderswo an Wertvollem entwickelt wurde und dadurch wieder auf die Höhe der Zeit zu kommen. Und dann auch, also vor einigen Jahren hat unser Kollege Josef Niewiadomski auch mit einer Metapher gesagt, die kirchliche Sexualmoral ist die Leiche im Keller der Kirche. Und der Gestank, der von dieser Leiche ausgeht, verdirbt alles andere. Und wenn wir es schaffen, dass wir diese Leiche gut bestatten und damit gut umgehen, dann werden auch andere Themen, die Kirche hat, und die hat gute und wichtige Themen und die Theologie auch, darum sind wir Theologinnen und Theologen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dann ist es wirklich eine Chance für die Theologie. Also insofern würde ich das sehen, ja, das ist eine Chance, aber wie man an den Metaphern sieht, ist es nicht unbedingt die angenehmste Aufgabe, nicht? Sondern das ist teilweise mühsam und schwierig, aber es ist gut, wenn man sich dran macht.
Machen wir die Leiche zur schönen Leiche.
Ja, genau, so ungefähr.
Danke.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.